Das Thema der heutigen Predigt ist 2. Chronik 30, das können wir aufschlagen, wenn er das mitlesen möchte. Hiskias Passafeier. Passa ist ja das Sinnbild für Ostern, nicht? Und deshalb habe ich gedacht, schauen wir einmal zurück, wie damals im Alten Testament dieses Sinnbild auch gefeiert wurde, zu Zeiten von Hiskia. Wenn wir in 2. Chronik 30 anfangen zu lesen, steht da geschrieben: Und Hiskia sandte hin zu ganz Israel und Juda und schrieb auch Briefe an Ephraim und Manasse, dass sie zum Haus des Herrn nach Jerusalem kommen möchten, um den Herrn, den Gott Israels, Passa zu feiern. Und der König und seine Obersten und die ganze Versammlung in Jerusalem beschlossen, das Passa im 2. Monat zu feiern. Denn sie konnten es nicht zur rechten Zeit feiern, weil die Priester sich nicht hinreichender Anzahl geheiligt hatten und das Volk noch nicht in Jerusalem versammelt war. Also erstmal können wir hier natürlich sehen, dass das nicht der Optimalzustand ist. Eigentlich wussten ja die Israeliten durch das Wort Gottes, ne, wann das Passa zu feiern ist. Und man sieht hier, dass das so eine Art spontaner Entschluss war, lasst uns Passa feiern. Und dass die Leute nicht schon darauf vorbereitet waren, zeigt einfach, dass das Passa für die Menschen damals gar keine große Rolle mehr gespielt hat, das Passafest zu feiern. Nicht? Denn normalerweise würde, wenn man das Fest jetzt wirklich erwartet hätte von den Menschen in Israel, würde man sich schon darauf vorbereiten, dass, okay, ich weiß, in einem Monat ist Passa, die Priester hätten sich geheiligt und die Menschen wären schon mal auf dem Weg zu Jerusalem gewesen. Aber die mussten das jetzt einen Monat später feiern, weil als das Passa unmittelbar bevorstand, war die Gemeinde noch gar nicht bereit dazu, weder durch die Heiligkeit der Priester, noch dadurch, dass das Volk sich auf den Weg nach Jerusalem gemacht hatte. Und wir können ja also im Buch Numeri, das ist das 4. Buch Mose, können wir sehen, dass der Herr hat so eine Regel eigentlich eingesetzt, dass wenn man das Passa nicht feiern kann, dass man schon nachfeiern kann. Aber das war eigentlich also für Einzelpersonen gedacht. Ne? Wir können das hier mal lesen. Also Numeri 9 und Vers 9 bis 13. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Redet zu den Söhnen Israel, wenn irgendjemand bei euch oder bei euren künftigen Generationen unrein ist wegen einer Leiche oder ist auf einer weiten Reise und will trotzdem den Herrn Passa feiern, sie sollen nichts davon übrig lassen bis zum Morgen und sollen kein Bein an ihm zerbrechen. Nach allen Ordnungen des Passas sollen sie es feiern. Der Mann aber, der rein ist und nicht auf einer Reise und das unterlässt, das Passa zu feiern, diese Seele soll ausgerottet werden aus den Völkern, denn er hat die Opfergabe des Herrn nicht zur festen gesetzten Zeit dargebracht. Dieser Mann soll seine Sünde tragen. Also, ich weiß nicht, ob mir jetzt hier ein Vers rausgesprungen ist oder so beim Übertragen, aber es steht auf jeden Fall geschrieben, dass der Herr gesagt hat, wenn es im, also normalerweise war im Monat Aviv, das ist der erste Monat, der Monat, da haben die bestimmte Beobachtungen in der Natur gehabt, einerseits bei der Ernte von den Getreide und andererseits auch bei der Mondsichel. Ja, also ich glaube, wenn das Getreide Aviv aufgegangen ist und dann die neue Mondsichel zu sehen war, dann war immer für die Juden der Beginn des neuen Jahres Aviv. Und in diesem Aviv haben sie dann, ich glaube in der Mitte war das der 14. Tag oder so, haben sie angefangen Passa zu feiern. Und Gott hat also für Leute, jetzt Einzelpersonen eigentlich, die Möglichkeit gegeben, falls man nicht daran teilnehmen kann durch Reise oder Krankheit oder Unreinheit, besser gesagt hier, dass man das nachfeiern kann. Aber das war eigentlich nicht vorgesehen, dass das ganze Volk also das nachfeiern sollte. Denn das Volk, ne, jeder, der gesund ist und so, der sollte das Passa regelmäßig feiern. Und wer das nicht macht, sollte ausgerottet werden. Das heißt also, das Passa nicht zu feiern, war eine große Sünde gewesen. Sich nicht der Tat zu gedenken, die der Herr getan hat, als er die Kinder Israel aus Ägypten befreit hat, war eine große Sünde. Und Hiskia, also konnte jetzt nicht der Verordnung so nachkommen, wie es eigentlich vorgesehen war, aber trotzdem wollte er dem Herrn dienen und hat dann gesagt, okay, dann lasst uns das im 2. Monat feiern. Wenn wir dann weiterlesen, steht geschrieben, und die Sache war recht in den Augen des Königs und in den Augen der ganzen Versammlung. Und sie fassten den Beschluss, eine Einladung ergehen zu lassen, durch ganz Israel von Beersheba bis Dan zu kommen, um den Herrn, dem Gott Israels, Passa zu feiern in Jerusalem. Denn sie hatten das lange Zeit nicht so gefeiert, wie es vorgeschrieben war. Und wir können ja so sehen, auch wenn sie das lange nicht mehr so gefeiert hatten, wie es vorgesehen war, Hiskia war ja jemand, für ihn war es wichtig, dem Herrn zu dienen. Es steht auch geschrieben, dass Hiskia dem Herrn mehr vertraute als jeder König, der vor ihm in Jerusalem war. Und Hiskia war jemand, der den Herrn lieb gehabt hat und wollte jetzt richtiges Passa feiern. Und es ist halt so, so wie Hiskia die Versammlung alle zur Feier des Passafestes eingeladen hat, nicht? Dass er zu den Leuten gesagt hat, kommt zum Feier des Passafestes, um daran zu gedenken, wieder schlachten und das Streichen des Blutes des Lammes an die Türschwellen die Kinder Israel vor der Vernichtung errettete, als das Gericht über Ägypten erging, so ist es jetzt auch unsere Aufgabe als Gemeinde, wie Hiskia quasi, die Leute dazu einzuladen, sinnbildlich gesehen das Passa zu feiern, ihr persönliches Passa zu feiern, indem sie das Blut des Herrn und seinen Opfertod ganz persönlich für sich als einzigen Weg der Errettung annehmen. Und das steht auch in 2. Korinther dann über uns geschrieben, die wir Christen sind, in Kapitel 5, Vers 20, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott vermahnet durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasset euch versöhnen mit Gott. Also so wie Hiskia als Botschafter aufgetreten ist, um den Israeliten zu sagen, lasst uns das Passa feiern, lasst uns den Tode des Lammes in Ägypten gedenken, lasst uns daran gedenken, wie der Herr uns aus Ägypten befreit hat, so sollten wir auch die Menschen um uns herum dazu aufrufen, daran zu gedenken, dass der Herr uns durch das Blut des wahren Lammes Jesus Christus errettet hat. Und wir können dann aber weiterlesen, und die Läufer gingen mit den Briefen von der Hand des Königs und seiner Obersten durch ganz Israel und Juda. Und zwar nach dem Befehl des Königs, um zu sagen, Söhne Israel, kehrt um zu dem Herrn, dem Gott Abrahams, Isaaks und Israels. Dann wird er umkehren zu den Entkommenen, die euch aus der Gewalt der König von Assur übrig geblieben sind. Und seid nicht wie eure Väter und wie eure Brüder, die treulos gehandelt haben gegen den Herrn, den Gott ihrer Väter, sodass sie zum Entsetzen dahingegeben hat, wie ihr es seht. Nun verhärtet euren Nacken nicht wie eure Väter, gebt den Herrn die Hand und kommt zu seinem Heiligtum, das er für ewig geheiligt hat, und dient dem Herrn, euren Gott, damit die Glut seines Zornes sich von euch wendet. Denn wenn ihr zu dem Herrn umkehrt, dann werden eure Brüder und eure Kinder Barmherzigkeit finden bei denen, die sie Gefangenen weggeführt haben, und sie werden in dieses Land zurückkehren. Denn gnädig und barmherzig ist der Herr, euer Gott, und er wird das Angesicht nicht von euch abwenden, wenn ihr zu ihm umkehrt. Und das ist ja auch im Grunde genommen die gleiche Botschaft, die wir vom Evangelium haben, nicht? Es ist also so, dass wir die Menschen dazu aufrufen, zum Herrn umzukehren, dass sie die Wege, die sie jetzt gehen, verlassen und sich dem zuwenden, was das Wort Gottes sagt. Und dafür müssen die Menschen sich von ihren alten Vorstellungen, Überzeugungen und Glaubenssystemen abwenden und dem Herrn zuwenden. Also, was auch immer diese Israeliten damals geglaubt haben, auf jeden Fall haben sie das Passa nicht wertgeschätzt und vielleicht haben sie auch anderen Göttern angehangen. Und es ist wichtig, dass wir alles andere hinter uns lassen und nur an das Wort Gottes glauben, damit wir vor dem Herrn gerecht sind und uns ihm zuwenden, ganz und gar, damit der Herr uns als seine Kinder segnen kann. Und dann haben wir auch die Gewissheit, dass er uns aufnimmt. Und was wir auch also sehen können, ist, wir haben gesehen, dass die Israeliten, ne, da wird gesprochen, dass die Väter und die Brüder, die haben ja das Gesetz Gottes verlassen gehabt. Und die Israeliten können sich jetzt daraus reden, ja, bei uns hier im Nordreich, nicht in Israel, da ist das so üblich, dass wir jetzt auch teilweise anderen Göttern dienen. Hier ist es nicht mehr üblich, dass man nur an den, also an den Gott Israels festhält, an den Gott der Bibel festhält. Wir wollen auch uns kulturell mit anderen Völkern verbinden und so. Aber das ist bei dem Herrn keine Entschuldigung. Bei dem Herrn ist es keine Entschuldigung, wenn unsere Brüder, unsere Väter, unser Umfeld, sage ich mal, den Weg der Bibel verlassen, dass wir uns dann auch sagen, ja, alle um uns herum haben ja den Weg der Bibel verlassen, wir verlassen den auch. Sondern es ist ganz wichtig, dass wir sagen, nein, wir halten am Wort Gottes fest, egal was um uns herum geschieht, egal wie sich unser soziales Umfeld, wie sich unsere Brüder verhalten, wie sich unsere Väter verhalten. Denn am Ende ist es so, dass wenn man dem Evangelium ungehorsam ist, und damit meine ich, dass man das Opfer Jesu nicht annimmt, dann bleibt einem nur die totale Vernichtung übrig, so wie das Nordreich jetzt auch in alle Welt zerstreut ist und wir nicht mehr wissen, wo das Nordreich ist. Und das steht auch geschrieben in 2. Johannes in Vers 9, wer übertritt und bleibet nicht in der Lehre Christi, der hat keinen Gott. Wer in der Lehre Christi bleibet, der hat beide, den Vater und den Sohn. Und hier, das ist jetzt Luther 45er Übersetzung, in einigen Übersetzungen steht, hat Gott nicht. Im Endeffekt kann man das beides so verstehen, denn Theos ist dort ohne Artikel. Das heißt, hat Gott nicht. Aber ich habe hier bestimmt also extra diese Übersetzung ausgewählt, weil das nochmal klar macht, alle, die nicht in der Lehre Christi sind, die haben überhaupt keinen Gott. Wenn man irgendwie sich auf andere Schriften verlässt, wenn man auf andere Philosophien sich verlässt, auch wenn man betet, auch wenn man ja vielleicht sein Leben dieser Religion widmet, auch wenn die hunderttausende Götter haben, vielleicht wie im Hinduismus oder wie viele Götter es da auch immer gibt oder so, im Endeffekt haben sie überhaupt keinen Gott. Da ist einfach nichts, was sie anbeten. Da ist einfach überhaupt nichts. Nur wenn wir in der Lehre Christi bleiben, nur dann ist Gott da. Weiter können wir dann lesen: Und die Läufer zogen von Stadt zu Stadt durch das Land Ephraim und Manasse und bis nach Sebulon. Aber man verlachte und verspottete sie. Nur einige Männer von Assur und Manasse und von Sebulon demütigten sich und kamen nach Jerusalem. Wir können also hier sehen auch, dass die meisten haben die Botschaft nicht angenommen. Das ist leider auch die Erfahrung, die wir immer wieder machen und die uns auch demotivieren kann, nicht? Wenn wir vielleicht auch Büchertisch machen oder Menschen von Christus erzählen und wir merken, die meisten Menschen, die lehnen das Wort Gottes vielleicht ab, die verlachen vielleicht die Botschaft Christi, die verlachen das Evangelium. Und Paulus hat auch geschrieben in 2. Thessalonicher Kapitel 3, Verse 1 und 2, weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepreiset werde, wie bei euch, und dass wir erlöset werden von den unartigen und argen Menschen, denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Das ist eine Realität, mit der wir uns abfinden müssen. Der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden, aber es wird immer so sein, dass wenn wir die Botschaft des Evangeliums verkündigen, dass der größte Teil der Menschen das Evangelium ablehnt. Es kann vielleicht sein, dass wir mal in bestimmte Umstände geraten, vielleicht wenn wir nach Afrika gehen oder in andere Länder, wo viele Menschen ein offenes Herz haben und wo auch viele gerettet werden, aber trotzdem nicht jedermanns Ding. Und im Endeffekt ist es also so, dass wir uns klar machen müssen, die Menschen aber, die das Wort Gottes annehmen, die sind es wert, dass wir uns all diese Abfuhren einholen von denen, die den Glauben nicht als den ihren annehmen möchten. Und man kann im Grunde genommen auch sehen, dass es für die Menschen vielleicht eigenartig ist, wenn man drüber nachdenkt, aus fleischlichen Gesichtspunkten, so wie es auch für die Israeliten damals eigenartig war, wenn man die Botschaft des Evangeliums hört. Denn es steht auch geschrieben, die Botschaft vom Kreuz war eine Torheit denen, die verloren gehen. Da geht die größte Macht, die es gibt, durch das Land Ägypten und erschlägt alle Erstgeburt. Und egal, wie reich ein Mann war, wie klug ein Mann war, wie angesehen er war, der konnte nichts tun, um sich und seine Familie zu schützen, außer auf das Blut eines Lammes zu vertrauen. Es gab keinen Unterschied zwischen einem Menschen, der reich und mächtig war, oder einem Menschen, der arm und komplett hilflos war. Solange sie das Blut des Lammes an ihre Türpfosten gestrichen haben, waren sie geschützt, und wenn sie das nicht an die Türpfosten gestrichen haben, waren sie nicht geschützt. Und das ist, was für viele Menschen schwer anzunehmen ist, dass sie nichts dazu tun können, um gerettet zu werden. Dass egal wie viel Eifer sie an den Tag legen, keine Möglichkeit haben, vor Gott gerecht zu werden, weil sie verkommen sind, weil sie alle Sünder sind und nicht die Herrlichkeit Gottes erreichen und nur umsonst gerechtfertigt werden können durch das einfache Blut des Lammes. Nicht wie auch, ich glaube, Naaman hieß er, der Feldherr der Syrer, der Aussatz hatte, und dann hat der Propheten Elisa, glaube ich, gefragt, wie kann ich von diesem Aussatz geheilt werden? Und Elisa hat zu ihm gesagt, tauch dich 7-mal in den Jordan. Und er hat gesagt, was, haben wir nicht viel bessere Flüsse als diesen hier in Syrien? Nur 7-mal untertauchen? Und genauso ist das für viele Menschen auch so. Was, nur das Blut des Lammes kann mich erretten? Soll ich nicht irgendwas Besonderes machen, was Großartiges machen? Es ist für die Menschen eine Torheit, die verloren gehen. Und deshalb kann Passa Ostern nur mit geistlichen Augen gefeiert werden. Das Fleischliche, das nimmt das Osterfest nicht an, nimmt den Opfertod Jesu nicht an, nimmt die Symbolik des Lammes nicht an. Wir können Exodus, dem 2. Buch Mose, Kapitel 12, Vers 23 dann lesen: Und der Herr wird durch das Land gehen, um die Ägypter zu schlagen. Sieht er dann das Blut an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, wird der Herr an der Tür vorübergehen und wird dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen und euch zu schlagen. Das ist die Gewissheit, die wir haben, wenn wir das Blut Jesu Christi annehmen, wenn wir dieses Sinnbild des Passers auf unser Leben durch den Glauben an Jesus Christus übertragen. Wenn die Vernichtung durch den Tod kommt, dann werden wir nicht den zweiten Tod schmecken, weil der Herr Jesus Christus durch sein Blut uns davon abhält, dass wir durch dieses Gericht gehen müssen, der ewigen Verdammnis. Wenn wir dann weiter in 2. Chronik lesen, steht geschrieben: Auch über Juda kam die Hand Gottes, dass er ihnen ein einmütiges Herz gab, den Befehl des Königs und der Obersten auszuführen nach dem Wort des Herrn. So versammelte sich eine Menge Volk in Jerusalem, um das Fest der ungesäuerten Brote im 2. Monat zu feiern, eine sehr große Versammlung. Und das ist natürlich auch hier motivierend, nicht? Juda, die noch ein bisschen näher an Gott dran waren, die wurden auch gestärkt, das Passafest zu feiern. So ist es auch, dass Gott die christliche Gemeinde uns stärkt, damit wir auch uns motiviert sehen, dem Herrn zu nahen und Dinge für den Herrn zu wirken. Und genauso wie Gott am Ende dafür gesorgt hat, hier bei Hiskias Passa, dass sich eine Menge Volk in Jerusalem versammelte, so können wir das auch in Offenbarung lesen. Ich fange erstmal an mit Offenbarung 7, Vers 9 bis 10. Danach sah ich und siehe eine große Schar, welche niemand zählen konnte, aus allen Heiden und Völkern und Sprachen vor dem Stuhl stehend und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und Palmen in ihren Händen, schrien mit großer Stimme und sprachen: Heil sei dem, der auf dem Stuhl sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und da können wir auch sehen, so wie damals in Jerusalem viele Menschen zusammengeführt wurden nach Jerusalem, ins irdische Jerusalem, so ist es auch, dass der Herr ins himmlische Jerusalem am Ende viele Menschen aus allen Völkern und Stämmen zusammenführen wird, um im Himmelreich bei ihm die Versammlung zu haben. Und so wie damals Passa gefeiert wurde, so werden wir im Himmel das Opfer Jesu Christi gedenken, das er für uns getan hat, mit vielen Menschen aus vielen Nationen und Stämmen. Und wir sehen im Psalm 147, Vers 2, da steht geschrieben: Der Herr baut Jerusalem und bringt zusammen die Verjagten in Israel. Und das ist, was am Ende dafür sorgt, dass Menschen gerettet werden können, dass der Herr, dass der Heilige Geist durch uns wirkt. Das sind nicht wir, die wir Menschen ins Himmelreich führen können, sondern nur das Wirken des Heiligen Geistes, der seine Versammlung am Ende zu sich rufen wird, ins Reich Gottes. Und weiter in Chronik steht dann geschrieben: Und sie machten sich auf und schafften die Altäre weg, die in Jerusalem waren, auch alle Räucheraltäre schafften sie weg und warfen sie in den Bach Kidron. Und man schlachtete das Passa am 14. des 2. Monats. Die Priester und die Leviten aber hatten sich geschämt und hatten sich geheiligt, und sie brachten Brandopfer in das Haus des Herrn. Also, obwohl die Ausgangslage jetzt für die Israeliten nicht optimal war und die das Passa nicht, wie vorgesehen, im 1. Monat, sondern erst im 2. Monat verspätet gefeiert haben und sie auch erstmal Altäre und Räucherwerke aus ihren Stadt rausschmeißen mussten, weil die Stadt nicht richtig heilig war und mit Götzen oder auf jeden Fall Dingen, die dem Herrn nicht gefallen, wie Altäre und Räucherwerke, vollgestellt war, hat das die Menschen nicht davon abgehalten, sich dem Herrn zuzuwenden und zu sagen: Wir möchten aber das Passa feiern. Okay, wir haben hier diese Sünden, wir müssen die loswerden, aber wir wollen Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Und das ist natürlich auch in dem Leben von Menschen so, nicht? Es gibt einige Menschen, die vielleicht von Kind an gläubig sind, die haben vielleicht nicht so viele Sachen, die sie in ihrem Leben ändern müssen im Laufe der Zeit. Und andere Menschen, die sind vielleicht belastet mit Räucherwerkern oder mit Altären, so wie in Jerusalem, in dem sie viel angehäuft haben, was ungöttlich ist in ihrem Leben. Aber trotzdem soll nichts davon einen abhalten, zum Herrn zu kommen. Ja? Man kann immer zu dem Herrn kommen, egal in welchem Zustand man gerade ist. Und natürlich soll man das Böse aus seinem Leben entfernen. Aber der Herr wird jeden aufnehmen, der zu ihm kommt. Denn da steht in Johannes geschrieben, Kapitel 6, Vers 37: Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jeder Mensch kann also die Gewissheit haben, wenn ich zum Herrn Jesus Christus komme, wird er mich nicht hinausstoßen. Alles, was ich tun muss, ist, zu ihm zu kommen, und er wird mich definitiv nicht hinausstoßen, egal welchen Hintergrund ich habe. Wenn wir weiterlesen, 2. Chronik schick geschrieben: Und sie standen an ihrem Standort nach ihrer Vorschrift, nach dem Gesetz des Moses, des Mannes Gottes. Die Priester sprengten das Blut, das sie aus der Hand der Leviten entgegennahmen. Denn es waren viele in der Versammlung, die sich nicht geheiligt hatten. Daher besorgten die Leviten das Schlachten der Passaopfer für jeden, der nicht rein war, um sie dem Herrn zu heiligen. Denn ein großer Teil des Volkes, viele von Ephraim und Manasse, Issachar und Sebulon, hatten sich nicht gereinigt und aßen das Passa nicht so, wie es vorgeschrieben ist. Doch Hiskia bat für sie und sprach: Der Herr, der Gütige, möge jedem vergeben, der sein Herz darauf gerichtet hat, Gott zu suchen, den Herrn, den Gott seiner Väter, auch wenn er nicht in der Reinheit des Heiligtums entspricht. Und der Herr erhörte Hiskia und heilte das Volk. Ja, das Volk Israel, das war natürlich durch Jahrhunderte der Mischreligion, die sie entwickelt hatten, gar nicht mehr richtig darunter unterrichtet, wie man das Passa richtig feiert. Aber trotzdem hatten die Israeliten, die nach Jerusalem gekommen waren, den Wunsch, den Herrn besser kennenzulernen und haben den Herrn lieb gehabt. Aber sie waren gar nicht mehr durch die Lehre, sage ich mal, so weit vorbereitet, dass sie sich richtig heiligen konnten, weil die schon gar nicht mehr wussten, was richtige Heiligkeit ist vor dem Herrn und wie man das Passa richtig feiern muss. Und so ist das auch bei uns Menschen vielleicht, wenn jemand zum Herrn kommt. Vielleicht hat er auch noch viele Probleme in seinem Leben. Vieles ist in der Vergangenheit falsch gelaufen, hat jetzt immer noch Probleme. Aber auch das soll einen nicht davon abhalten, zum Herrn zu kommen. Denn der Herr, der ist gütig und ist bereit, jeden Menschen, der von ganzem Herzen ihn sucht, zu sich zu nehmen. Und das können wir auch sehen, wie zum Beispiel Hiskia damals, nicht, der Fürsprecher hier für die Gemeinde in Jerusalem war, und für die gebeten hat, die nicht in völliger Reinheit waren, aber trotzdem von ganzem Herzen den Herrn gesucht hatten, obwohl sie das Passa nicht in völliger Reinheit aßen. So haben wir in Jesus Christus einen Fürsprecher bei Gott, der, egal in welchem Zustand wir zum Vater kommen, uns beim Vater vertritt und wo wir die Gewissheit haben können, dass wir uns immer an den Vater wenden können durch die Gnade Jesu Christi. Und wenn wir in Psalm 130 lesen, da sehen wir auch nochmal, wie würde das sein, wenn der Herr uns nicht unsere Sünden vergeben würde. Wie wird das sein, wenn der Herr uns jede Sünde bestrafen würde? Da steht geschrieben in Psalm 130 ab Vers 3: So du willst, Herr, Sünde zurechnen, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn, von einer Morgenwache bis zur anderen. Israel hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung ist bei ihm, und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. So haben wir auch die Gewissheit, dass der Herr Jesus Christus uns von aller Schuld gereinigt hat und uns erlöst hat von allen unseren Sünden, sodass der Herr uns die Schuld nicht anrechnet. Und weiter steht dann geschrieben in Chronik: Und die Söhne Israels, die sich in Jerusalem befanden, feierten das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang mit großer Freude, und die Leviten und die Priester lobten den Herrn Tag für Tag mit den Instrumenten des Lobes, der Macht des Herrn. Und Hiskia redete zum Herzen aller Leviten, die so gute Einsicht im Blick auf den Herrn bewiesen hatten, und sie aßen das Fest der 7 Tage hindurch, indem sie die Heilsopfer opferten und dem Herrn, den Gott ihrer Väter, priesen. Und wir sehen jetzt also hier, dass die wahrhaftige Freude, die kommt dadurch, dass man sich an die Gebote des Herrn hält. Auch wenn das vielleicht für uns erstmal so ist, dass wir kurzweilig mit anderen Dingen Vergnügungen haben. Aber langfristige Freude entsteht durch das Halten der Gebote des Herrn. Also nehmen wir mal als Beispiel, wenn jemand jeden Abend seine Zähne putzen muss. Die Mama sagt zu einem Kind immer, du musst jeden Abend deine Zähne putzen. Dann ist es vielleicht für das Kind erstmal eine Betrübnis und ein Kummer und sagt, ich will aber ins Bett gehen oder ich will aber nicht. Aber wenn man diesem Kind, sage ich mal, erlauben würde, die Zähne nicht zu putzen, würde es spätestens nach, sage ich mal, einem halben Jahr oder so starke Betrübnis haben, weil es Zahnschmerzen hat, weil am Ende würde man viel mehr darunter leiden, nicht die Gebote der Mutter, sich die Zähne geputzt zu haben, eingehalten zu haben. Und so ist das auch mit den Geboten des Herrn. Vielleicht haben wir Spaß, wenn wir uns einmal Nacht nicht die Zähne putzen, sondern direkt ins Bett gehen. Aber auf Dauer werden wir dadurch nur Betrübnis und Leid haben. Und genauso ist es mit den Geboten des Herrn. Der Herr gibt uns die Gebote nicht, weil er uns irgendwie unnötig Sachen auferlegen will, sondern weil er möchte, dass es uns langfristig gut geht. Und das steht auch geschrieben in Psalm über das Gesetz des Herrn, also Psalm 19, ab Vers 8. Das Gesetz des Herrn ist ohne Wandeln und erquicket die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Albernen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind wahrhaftig, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher denn Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer denn Honig und Honigseim. Auch wird dein Knecht durch sie erinnert, und wer sie hält, der hat großen Lohn. Nicht? So wie Menschen, die, sage ich mal, den Geboten der Mutter gehorchen, die in der Schule aufpassen und dann einen besseren Job finden und nicht, sage ich mal, auf der Straße landen, weil sie keine richtige Ausbildung haben, oder wie Menschen, die sich die Zähne geputzt haben und dann nicht beim Zahnarzt landen und mit dem Bohrer behandelt werden müssen. So geht es uns, wenn wir den Geboten des Herrn gehorchen, dann wird es uns wohlergehen im Herzen und in unserer Seele. Wir können dann weiterlesen, und die ganze Versammlung beschloss, noch 7 weitere Tage zu feiern, und sie feierten 7 Tage mit Freuden. Denn Hiskia, der König von Juda, spendete für die Versammlung 1000 Stiere und 6000 Schafe, und die Obersten spendeten für die Versammlung 1000 Stiere und 10.000 Schafe, und die Priester hatten sich in großer Menge geheiligt. Und so freute sich die ganze Versammlung von Juda und die Priester und die Leviten und die ganze Versammlung, die von Israel gekommen war, und die Fremden, die aus dem Land Israel gekommen waren, und die, die in Juda wohnten. Also wir sehen jetzt hier noch, dass auch Fremde, die im Land Israel gelebt haben, ebenfalls durch diese Feier des Passafestes dazu animiert wurden, zum Herrn zu kommen. Und da sehen wir, dass es für uns als Christen, wenn wir jetzt, sage ich mal, den Herrn als unseren Herrn der Erlöser angenommen haben, sind wir gerettet. Das ist keine Frage. Aber es ist erstens so, dass wenn wir seine Gebote halten und ein Zeugnis für den Herrn sind, das unser Leben besser macht, auf Dauer. Und das Zweite ist, dass wir dadurch die Möglichkeit haben, andere Menschen Zeugnis abzulegen, so wie die Fremden, die auch zum Passa gekommen waren. Und wenn wir halt nicht nach den Worten Gottes leben, sondern einfach nur gerettet sind und dann für uns selbst leben, haben wir nicht so die Möglichkeiten, Zeugnis zu sein. Wenn wir zum Beispiel niemals das Wort des Herrn erwähnen, wenn wir nie mit anderen Menschen über das Wort Gottes sprechen, wenn wir einfach nur unserem Leben nachgehen, ohne jemals Gott zu erwähnen in unserem Umfeld oder so, dann können wir natürlich auch kein Zeugnis sein, weil die ja gar nicht wissen, dass wir Christen sind. Und hier durch diese Feier, durch das Halten der Gebote des Herrn, dort ist es so, dass man ein Zeugnis war für die Fremden in Israel, die dann auch zur Errettung gefunden haben. Das kann man auch in gewisser Weise hier jetzt die Situation damals in dieser Versammlung mit Deutschland vergleichen. Denn auch in Deutschland war ja ursprünglich mal zumindest Namen, also von dem Namen nach ein christliches Land gewesen, in dem viele von dem Herrn auch gehört hatten. Aber die Väter, jetzt mittlerweile kann man das ja schon sagen, nicht? Die Vätergeneration hat sich vom Herrn abgewandt und haben nicht mehr sich entschieden, dem Herrn zu folgen, und haben damit natürlich auch dafür gesorgt, dass hier über Deutschland Gericht gekommen ist, dass die Familien kaputt gegangen sind, und haben damit dafür gesorgt quasi, dass dieses Land sich, wie die Israeliten damals von dem Herrn entfernt haben, auch Deutschland von Herrn entfernt hat. Und außerdem gibt es ja auch viele Fremde in Deutschland, die ebenfalls, also noch nie vom Herrn gehört haben, genauso wie damals die Fremden in Israel, zum Beispiel Muslime oder Hinduisten oder auch Buddhisten und andere Leute, die anderen Göttern nachfolgten und deren Väter den Herrn nie gekannt haben. Und im Endeffekt ist es so, dass dadurch, dass wir versuchen, nach dem Wort Gottes zu leben, wir die Möglichkeit haben, ein Zeugnis für diese Menschen zu sein und diese Menschen ein Zeugnis zu sein, sie zu uns einzuladen, mit uns gemeinsam den Herrn, dem wahren Gott, zu verherrlichen und zu preisen. Und dann steht weiter geschrieben, und es war große Freude in Jerusalem, denn seit den Tagen Salomons, des Königs Davids, seit den Tagen Salomons, des Sohnes des Königs Davids, des Königs von Israel, war derartiges in Jerusalem nicht gewesen. Und die Priester, die Leviten, standen auf und segneten das Volk, und ihre Stimme wurde erhört, und ihr Gebet kam zu seiner heiligen Wohnung in den Himmel. Also, wenn wir uns heiligen und dem Herrn zuwenden, dann werden unsere Gebete auch den Herrn erreichen. Ne, das ist jetzt nicht so, dass wenn wir zum Beispiel gesündigt haben, dass der Herr nicht hört, wenn wir zu ihm beten. Aber ich habe hier mal ein Beispiel. Angenommen jetzt, wir sind hier auf dem Parkplatz und ich fahre Bruder Frankie in sein Auto rein. Und dann steigen wir also aus dem Auto aus, nachdem der Unfall geschehen ist. Ich war schuld an dem Unfall, ich bin Bruder Frankie reingefahren in sein Auto. Und wir steigen aus dem Auto aus. Und das Erste, was ich dann mache, ist, Frankie zu fragen, kannst du mir vielleicht nächste Woche beim Umzug helfen, Frankie? Ohne, dass ich überhaupt über diesen Unfall spreche. Also das wäre ein bisschen eigenartig. Genauso ist auch, wenn wir gesündigt haben, natürlich, wenn wir Sünde haben, dann sollten wir erstmal zum Herrn kommen und sagen, ja Herr, soll ich vielleicht wie bei Frankie sagen, erstmal, ja Frankie, tut mir leid, dass ich hier reingefahren bin, lass uns das mit der Versicherung klären. Und dann kann ich fragen, übrigens Frankie, ich ziehe nächste Woche um, kannst du mir vielleicht helfen? Aber ohne den Unfall überhaupt erwähnt zu haben, ist es ein sehr eigenartiges Gespräch. Und genauso sollten wir, wenn wir Sünde haben, beim Herrn unsere Sünden vor dem Herrn jeden Tag bekennen, durch den Herrn Jesus Christus zum Herrn kommen und sagen, ja Herr, ich weiß, ich habe da nicht richtig gehandelt, bitte hilf mir. Und dann können wir beten auch für die Anliegen, die wir haben. Das ist, denke ich, sinnvoller. Wenn wir jetzt noch gucken, nachdem wir auf dieses Passer geschaut haben, auf den Punkt, warum ist es eigentlich so, dass Jesus Christus für unsere Sünden sterben musste? Warum ist das so, dass nur Jesus uns erretten konnte und es keinen anderen Weg zur Erlösung gab? Wenn wir in Römer 6, Kapitel 23, Vers 23 gucken, steht geschrieben, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also, wenn wir uns das jetzt vorstellen, so stelle ich mir das zumindest vor, ist es so, diese Fernbedienung hier symbolisiert mein Leben. Ich habe ein Leben, jeder von uns hat so eine Fernbedienung, ihr habt ein Leben. Und in dem Moment, wo ich, sage ich mal, sündige, wo jemand von uns sündigt, gibt er diese Fernbedienung ab. Damit hat er sein Leben abgegeben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Also für die Sünde, wenn ich sündige, muss ich die Fernbedienung mein Leben abgeben. Und jetzt ist es so, wenn jemand theoretisch niemals sündigen würde, könnte er seine Fernbedienung behalten. Dann könnte er das Leben behalten. Der hätte ewiges Leben, der würde in den Himmel kommen. Gott wird niemanden in die Hölle werfen, der niemals gesündigt hat. Aber das Problem ist natürlich, dass kein Mensch jemals so heilig war, dass er nie gesündigt hat. Alle Menschen sind Sünder, denn sie sind alle abgewichen und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das heißt also, ich habe schon gar keine Fernbedienung mehr. Aber selbst wenn es jetzt so wäre, dass ich ein perfekter Mensch wäre und nicht gesündigt hätte, hätte ich diese eine Fernbedienung. Jetzt habe ich vielleicht 3, 4 Kinder und von diesen Kindern haben 4 Kinder, habe ich, und alle haben gesündigt. Selbst wenn der Herr anerkennen würde, dass ich meine Fernbedienung einem Kind gebe, sodass das Kind ewiges Leben hat, würden immer noch 3 Kinder in die Hölle kommen. Ich habe ja nur ein Leben. Ich kann ja meine Fernbedienung nur einer Person geben. Jeder von uns hat nur ein Leben, das er geben kann. Das heißt, ich könnte entweder mich retten, vielleicht, wenn ich perfekt wäre, oder könnte sagen, Herr, so wie Jesus für unsere Sünden gestorben ist, kann ich sagen, Herr, rechne meine Gerechtigkeit bitte meinem Kind an. Aber im Endeffekt, das Kind, das hat gesündigt und muss seinen Preis bezahlen, es muss sein Leben abgeben. Und wenn es dann mein Leben hat, kann es vielleicht in den Himmel kommen, aber ich habe kein Leben mehr und ich gehe verloren. Das heißt, Menschen können nicht für andere Menschen eintreten. Kein Mensch kann andere Menschen erretten. Erstens, weil wir alle sowieso diese Fernbedienung gar nicht mehr haben. Und selbst wenn wir hätten, könnten wir höchstens einen Menschen damit die Rettung ermöglichen. Denn jeder Mensch hat nur ein Leben. Aber es gab einen, über den steht geschrieben, in Apostelgeschichte können wir das lesen, Apostelgeschichte 3, Vers 15, den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Jesus ist also der Fürst des Lebens. Und wenn wir das Wort Fürst gucken, steht hier im Griechischen Archigos. Archigos heißt sowas wie Führer, Fürst. Aber wir können auch in Hebräer lesen, ganz klar durch den Kontext, das bedeutet auch Urheber oder Begründer. Das heißt, der Herr ist der Ursprung des Lebens, der Begründer des Lebens, das Leben selber. Ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus auch über sich. Das heißt, Jesus, jetzt um bei diesem Beispiel zu bleiben, ist der Einzige, der unendlich viele Fernbedienungen hatte. Er hat, also nicht hatte, immer noch, nicht? Der Herr ist der Fürst des Lebens. Er hat unendlich viele von diesen Leben, Fernbedienungen. Und Jesus konnte jetzt am Kreuz für unsere Sünden sterben. Und weil er das Leben selber ist, hat er unendlich Leben gehabt. Und es ist egal, wie viele Menschen es gibt, die gesündigt haben. Er kann jedem Menschen ein Leben geben, ein neues Leben geben durch seinen Tod am Kreuz. Nur Jesus konnte für alle Menschen am Kreuz sterben, weil Jesus das Leben selber ist. Er konnte mir, ich bin gestorben, ich habe gesündigt, ich habe kein Leben mehr. Jesus kann mir, als er für meine Sünden am Kreuz gestorben ist, konnte mir sein Leben geben. Aber er hat, weil er unendlich Leben hat, unendlich minus 1 ist unendlich. Er hat immer noch unendlich Leben gehabt. Dann kam der Nächste, dann kam Uli. Und Jesus ist für Uli am Kreuz gestorben. Unendlich minus 2, immer noch unendlich. Jesus ist also immer noch derjenige, der das Leben selbst ist, der Fürst des Lebens. Er hat unendliches Leben Und gleichzeitig kann er aber trotzdem jedem Menschen das Leben immer noch abgeben. Darum war es nur möglich, dass Gott selber, der das Leben selber ist, für unsere Sünden am Kreuz stirbt. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir verstehen, dass keine andere Religion das Heil bietet, dass es keinen anderen Weg für Menschen gibt, gerechnet zu werden, als nur im Namen Jesu Christi. Und zum Abschluss möchte ich noch eine Bibelstelle aus Exodus lesen, die mir dabei in den Sinn gekommen ist. In Exodus, also 2. Buch Mose, Kapitel 12, Verse 3 bis 4 steht geschrieben: Redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt, am 10. dieses Monats, da nehmt euch ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, je ein Lamm für das Haus. Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es mit seinem Nachbarn, der sein Haus am nächsten wohnt, nach der Zahl der Seelen, nach dem Maß dessen, was jeder isst, sollt ihr ihn auf das Lamm anrechnen. Also nehmen wir mal an, wir haben eine Nachbarschaft. Ich habe jetzt eine Familie gehabt, das ist jetzt das Sinnbild, nicht? Also was passiert ist im alten Israel. Die haben ein großes Haus gehabt, dann haben sie sich ein Lamm genommen und das Lamm zusammen gegessen. Aber angenommen, es war nur eine kleine Familie, ein Haus, dann haben die ihren Nachbarn dazu geholt, damit sie zusammen das Lamm essen, denn das Lamm war zu viel für eine Person. Das ist das Nachbarhaus gekommen. Und wenn zwei Häuser nicht gereicht haben, wäre der nächste Nachbar gekommen. Dann waren drei Häuser zusammen und haben das Lamm gegessen, so lange bis genug da waren, dass das Lamm verzehrt wird. Jetzt ist es so, im geistigen Sinn übertragen, dass das Opferlamm, das wir haben, Jesus Christus ist. Aber das ist so, dass keiner von uns Jesus Christus vollständig verzehren kann. Niemand von uns kann dieses Opferlamm, das am Kreuz gestorben ist, vollständig essen. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, unsere Nachbarhäuser einzuladen, damit sie mit uns gemeinsam Anteil am Passahlamm haben. Und diese Aufgabe wird niemals enden, denn die Gnade und der Reichtum der Gnade unseres Herrn Jesus Christus ist unerschöpflich. Und er möchte allen Menschen das ewige Leben geben, die an ihn glauben. Amen.